KI-Systeme, die kreative Prozesse mitgestalten. Generierte Bilder und Videos, die von menschlich gemachten Filmen kaum noch zu unterscheiden sind. Und die große Frage nach der Zukunft von kreativer Arbeit. Künstliche Intelligenz stellt gerade die Medienbranche auf den Kopf. An die Türen großer und kleiner Medienhäuser klopft ein neues Zeitalter des Storytellings. Und während Fragen nach Regulatorik und Ethik vor allem diskutiert statt final beantwortet werden, müssen die Medienschaffenden sich schon jetzt auf eine andere Art der kreativen Arbeit einstellen. Aber das bedeutet auch, es entsteht eine neue Generation von Kreativarbeitenden. Was bedeutet das rasante Wachstum von KI für die Medienwelt, beispielsweise für die Filmbranche? Wie funktioniert schon heute eine Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz? Und wie erschaffen wir KI-getriebene Erzählungen, die beispielsweise zwischen Generationen Brücken bauen, statt Gräben zu vertiefen? Über die Arbeit einer Produktionsfirma, die als erste in der Filmbranche künstliche Intelligenz in allen Prozessen einsetzt. Um die Frage nach einem ethischen KI-Einsatz und um den Kern von kreativer Arbeit. Darum geht es jetzt. Das ist der Republikast. Mein Name ist Jonas Ross und du hörst die zweite Staffel dieses Podcasts mit dem Titel Generation XYZ. Unter diesem Motto fand 2025 die Republika in Berlin statt. Und in diesem Podcast spreche ich mit einigen Menschen, die auf den vielen Bühnen, in unzähligen Gesprächen und mit ihrem Wissen und ihrer Meinung auf der Republika die Themen unserer Zeit verhandelt haben. Und dabei geht es auch immer um das Motto: Generation X, Y, Z. Deutschland wird als digitaler Standort häufig, nun ja, belächelt. Ob zu Recht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Doch was, wenn es beim Thema KI ganz anders ist, als viele denken?
Weil anders als es so das große globale Narrativ ist, können wir tatsächlich aus Deutschland heraus sehr viel mit AI. Wir haben hier wahnsinnig große Kompetenz, auch im generativen und im Bild-KI-Bereich haben wir hier echt viele Talente, die echt viele Sachen machen können. Und das ist natürlich wirklich großartig und für uns eine riesige Chance. Nur haben wir einfach nicht genug Geld gehabt in den letzten Jahren. Wir sind seit 60 Jahren etwa nicht mehr wirklich konkurrenzfähig mit den USA. Da haben wir nämlich den Anschluss verloren, was Film angeht.
Das sagt Franziska Hansel. Sie ist AI-Filmemacherin, Teamlead und Ethics and Bias Officer bei Storybook Studios. Sie ist zudem preisgekrönte Kreative, war Jurorin beim Deutschen Podcastpreis und hat große Kampagnen, unter anderem für Amazon Prime, RTL, Warner und TNT umgesetzt. Jetzt, bei Storybook Studios, gestaltet sie in ihrer Rolle die Zukunft von KI-unterstützten Filmen. Denn Storybook ist in Deutschland und Europa wohl die erste Filmproduktionsfirma, die KI in allen ihren Produktionsschritten einsetzt. Es geht, wie Storybook Studios selbst sagt, darum, KI zu nutzen, um Storytelling neu zu definieren. Die Zukunft des Films also nicht aus Hollywood, sondern aus München?
Also für uns als deutsche FilmemacherInnen hat sich alles verändert. Also ich weiß nicht, ob hier jemand im Raum schon mal versucht hat, einen deutschen Film zu finanzieren. Das dauert Jahre und Ewigkeiten und im besten Fall kommt dann irgendwann so ein Budget raus von, keine Ahnung, maximal 2 Millionen, mit dem man dann einen tollen deutschen Film machen soll. Und das Resultat ist dann deutsche Comedy und Familienkomödien, was dann wieder darin resultiert, dass man sagt, dass Deutsche keine Filme machen können. Und das resultiert leider auch bei den deutschen FilmemacherInnen in so einer Art Resignation, was halt echt so ist, so hey, ich habe diese richtig geilen Ideen, ich will unbedingt Genrefilm machen und kann es aber nicht. Und dann kam vor ein paar Jahren eben KI oder so die ersten Bildgeneratoren und dann saßen wir da bei uns im Office und waren so, Moment, der Tobi, der hatte doch da so eine Idee. Jetzt können wir das endlich machen. Und zwar ohne irgendwie andere Filme zusammenzuschneiden, sondern wirklich unsere eigenen Geschichten erzählen.
Das sagt Franziska Hansel, auch Frani genannt, auf der Republika 2025. Auf einem Panel-Talk, in dem es um die Zukunft der Medien ging. Um die Balance zwischen KI, Kreativität und Kontrolle. Denn genau damit beschäftigt sich Frani auch in ihrem Job als Ethics and Bias Officer bei Storybook Studios. Mit der Frage nach einer ethischen Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz. Und über all das und vieles mehr habe auch ich mit Frani gesprochen. Über die Arbeit an einer neuen Generation von FilmemacherInnen. Über die Veränderung von kreativen Prozessen, über Chancen und Risiken und über konkrete Tools, die Frani begegnen. Los geht's! Liebe Frani, herzlich willkommen im Republikast. Schön, dass du da bist.
Danke dir für die Einladung.
Es gibt eine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt. Ich habe die große Hoffnung, dass du sie mir beantworten kannst. Warum ist es eigentlich so, dass wenn wir über dieses Thema KI reden und ständig auch dieses Thema Bedrohung durch KI für die Jobs irgendwie im Raum steht, warum sind die ersten Jobs, über die immer geredet wird, eigentlich die Kreativjobs?
Ja, auf jeden Fall ist es immer direkt ein Brennpunkt. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass Kreativität das ist, was uns Menschen am heiligsten ist. Das ist ja das, wovon wir auch immer sehr, sehr lange ausgegangen sind, dass wirklich das ist, was uns menschlich macht im Kern. Und das einfach nur uns gehört. Und jetzt mit KI ist natürlich so, wenn wir jetzt so an die ersten ChatGPT-Prompts denken, die wir reingegeben haben und ganze Texte rausbekommen haben, genauso wie bei Bild-Prompts, ist ja das erste Mal, dass, glaube ich, bei den NutzerInnen das Gefühl aufkam, oh shit, da ist was, was auf einmal interpretiert, was ich sage. Also es ist ein Werkzeug, das nicht mehr nur umsetzt, was ich genau tue, sondern es interpretiert auch ein bisschen und man kann da so eine kreative Leistung auch reininterpretieren. Ob es dann wirklich Kreativität ist, darüber lässt sich streiten. Aber ich glaube, dass das was uns dann so Angst macht. Mhm. Als jemand, der dann wirklich in der Kreativbranche arbeitet jeden Tag, kann ich dir sagen, dass das auf jeden Fall nicht so ist. Also es ersetzt uns überhaupt nicht, weil gerade die kreative Vision, der Core, ist ja super wichtig, wenn nicht sogar wichtiger denn je.
Das ist ein guter Punkt, weil wenn man es mal mit dem Augenzwinkern betrachtet, ist es ja so, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass KI erstmal eine neue Jobwelt erschaffen hat im Prinzip. Du bist Teamlead und Ethics and Bias Officer bei Storybook Studios. Womit beschäftigst du dich? Der Titel ist ja vielleicht jetzt nicht für die meisten erstmal 100% greifbar.
Absolut. Also bei Storybook Studios, wir sind ja so das erste KI-Filmstudio aus Europa heraus, wenn nicht sogar vielleicht weltweit, das es gab. Und unser Background ist eigentlich, wir sind alle klassisch aus dem Entertainment. Also wir können alle klassischen Film produzieren. Ja. Wir brauchen dafür nicht KI. Also sind jetzt nicht die Tech-Bros, die sagen, oh, jetzt machen wir Filme, sondern wir haben tatsächlich Erfahrung im Entertainment und uns liegt das total am Herzen. Und jetzt mit KI haben wir halt eben ganz, ganz neue Möglichkeiten. Ich als Teamleitung und Ethics and Bias Officer beschäftige mich zum einen damit, die Projekte aufzusetzen, mir die Leute so zu holen, wie das Projekt dann auch funktionieren kann, mir zusammen mit dem Team zu überlegen, okay, wie können wir das umsetzen, diese Projekte auch zu planen und anzuleiten, selber auch als AI-Artist dann auch mitzuarbeiten. Also ich lege dann selber auch Hand an und bin total mit dabei bei den Projekten. Aber wirklich eben dieses klassische Teamleitung, was ich bei einem normalen Projekt auch hätte. Und der andere Bereich, der Ethics and Bias Bereich, das ist wahrscheinlich der, der eher Fragezeichen bei den meisten Leuten hat. Und das ist der Bereich, wo ich mich damit beschäftige, wie können wir nicht nur kreativ mit KI arbeiten, sondern wie können wir verantwortungsvoll mit KI arbeiten. Weil das ist zwar nichts, was gerade politisch schon uns auferlegt wird. Es wird viel diskutiert, aber es gibt jetzt dazu noch keine Gesetzesregelungen dafür. Und uns ist aber total wichtig, das zu machen. Deswegen habe ich mit meinem Team am Anfang direkt den FAIR-Kodex entwickelt, mit dem wir wirklich arbeiten und wirklich möglichst fair und ethical prompten wollen.
Wenn man jetzt mal auf die Semantik schaut, dann ist es ja so, dass künstliche Intelligenz in unserem Alltag schon wesentlich länger eigentlich eine Rolle spielt, als es jetzt in den letzten 3 Jahren nur bei ChatGPT oder 2 Jahren ChatGPT quasi diese Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und das Thema so in den Fokus gedrückt hat, gibt es das ja schon relativ lange. Aber dann ist es ja so, dass seit dieser Hype, der irgendwie über alle Branchen hinweg alle Leute beschäftigt und in Aufruhr versetzt, dann ja trotzdem irgendwie dafür gesorgt hat, dass da eine krass rasante Entwicklung stattgefunden hat. Bist du manchmal noch überrascht davon, wie schnell das alles geht?
Auf jeden Fall. Also es geht ultra, ultra schnell. Also klar, KI gibt es ewig schon. Und jetzt haben wir halt auf einmal diese Computing Power, die diese Entwicklungen so befeuert, dass es halt wirklich so, so schnell geht und wir eigentlich jede Woche, wenn nicht sogar täglich, neue Änderungen haben, die auch meine Arbeit jeden Tag ändern können, rein theoretisch. Und davon bin ich auf jeden Fall noch überrascht. Das ist auf jeden Fall, diese so 2 Wochen Urlaub zu nehmen, ist auf jeden Fall so ein Pressure, wenn man zurückkommt. Ist so, wow, okay, everything changed. Oh Gott. Also das ist schon wirklich krass. Man muss so, glaube ich, ein bisschen aber auch einen kühlen Kopf bewahren, weil in all den Änderungen, in all den Neuerungen, die kommen, muss man auch wirklich selektieren, okay, was ist wirklich jetzt gerade ein Hype und was ist wirklich meine Arbeit gerade was weiterbringt.
Ich habe kürzlich gehört, dass die Kooperation mit KI so auch aussehen kann, dass man sich gegenseitig oder dass gegenseitig eine Art von Erkenntnisgewinn stattfindet. Also wir geben der KI Input, sie gibt uns etwas zurück, dieser Output bringt uns in der Erkenntnis einen Schritt weiter. Und so ist es wie so eine Spirale, dass sich das gegenseitig quasi befruchtet auf eine Art. Gibt's was du gelernt hast durch die Arbeit mit künstlicher Intelligenz? Also hat die KI dir was beigebracht quasi schon in deinem beruflichen Alltag?
Interessante Frage. Also ich würde nicht sagen, dass KI mir als Technologie, also oder dass ChatGPT mir irgendwie was beigebracht hat, apart von, dass ich halt, wie wenn ich jetzt was gegoogelt oder recherchiert hätte und ich habe mir jetzt was erklären lassen. Ich glaube, was es mir in Bezug auf Large Language Models eher beigebracht hat, nochmal mehr dieses Faktenchecking, also dass man wirklich nochmal echt alles überprüft und nochmal guckt und schaut. Natürlich hat KI in dem Sinne auch meine Kompetenz verändert, im Sinne von, wie arbeite ich kreativ, was ist wichtig und was nicht. Ich würde jetzt nicht tatsächlich KI als Lehrerin oder als irgendeine Person, die mir jetzt als Technologie etwas beigebracht hat, weil wenn, dann ist es ja wirklich, dass ich an der Reibung oder an der Arbeit mit KI gewachsen bin, aber ich würde nicht KI als solches jetzt als Lehrerin oder sowas in die Mitte stellen, weil den Credit würde ich dem nicht geben, weil das ist irgendwie, es ist ja keine Bewusstseinstechnologie, sondern es ist ja eigentlich nur Statistik. Also im Grunde genommen, also KI ist ja auch nur ein sexy Name für Statistik, was wir jetzt gerade haben. Und klar, wenn ich was reingebe in KI und es geht in die Trainingsdaten, dann wächst das schon mit dem, was ich reingebe. Wobei nicht alles, was ich reingebe, wird in die Trainingsdaten einfließen. Dann hätten wir, glaube ich, ganz schnell ganz wilde KI-Modelle, die sich rasant verschlechtern würden eher.
Hat ja was von Grounding. Also es ist ja sehr groundend, dass man das vielleicht so auch betrachtet.
Ja.
Bevor wir so ein bisschen auch auf die Tools und auf eure Arbeitsweise eingehen, ich habe kürzlich wahrscheinlich zum x-ten Mal ein Video gesehen, wo so ein bisschen die einzelnen Generationen der Videogenerierungsmodelle vorgestellt wurden. Und muss schon sagen, es ist krass. Also wir hatten das ja gerade schon angesprochen, dieses Tempo, mit dem diese Dinge sich entwickeln. Und kannst du erklären, anhand der Themen, mit denen ihr euch auch beschäftigt, wie es gekommen ist oder wie sich diese Bild- und Video vor allem Videogenerierungsprogramme KIs entwickelt haben? Also was da passiert ist sozusagen?
Du meinst, wie sie sich so schnell entwickelt haben?
Oder? Also, was sie quasi dazulernen.
Ja, also im Grunde genommen, wenn wir anfangen bei den ersten Midjourney-Bildern, das ist ja, also die Technik, die dem zugrunde liegt, ist ja Latent Diffusion. Also eigentlich, was da passiert ist, es ist Bilderkennung, die rückwärts läuft. Mhm. Also ich sage quasi, der KI finde in einem Rauschen eine Blume auf einem grünen Feld. Und dann kann sie das machen. Also das ist diese Bilderkennung rückwärts. Die kommt tatsächlich sogar aus München. Die haben wir hier in München entwickelt. Nur leider sind wir in Deutschland ja nicht so gut, unsere Sachen dann wirklich zu kapitalisieren und dann auch irgendwie Geld damit zu machen, was sehr schade ist, wenn wir jetzt sehen, wo die Technologien halt hauptsächlich entwickelt werden. Weil wir hätten das absolut hier aus Deutschland machen können.
Stable Diffusion, ne?
Ja, Latent Diffusion ist die Technologie. Genau, Stable Diffusion ist dann später auch eine Company, die dann aber in den USA gefundet wurde.
Ja.
Aber das ist so die Technologie, die dir zum Grunde liegt eigentlich. Und das waren eigentlich diese Bild-KIs, die wir haben. Und jetzt sind wir eben von Bild eben auch zu Video. Und auch da Statistik, also es berechnet eigentlich immer weiter, okay, was ist die wahrscheinliche weitere Pixelbewegung, die ich hier habe? Also wie, dass sich dieses Bild weiter bewegt. Und je mehr Training ich habe und je mehr dezidierte Trainingsdaten ich habe, desto besser werden diese Bilder. Wir sehen aber auch total, dass klar, also auch Videos sind eben, also jetzt mit VO3, das ist schon eine richtig krasse Entwicklung, die wir jetzt sehen. Aber trotzdem von der Physik sehen wir trotzdem manchmal schon noch, dass es Probleme hat. Das liegt einfach daran, dass halt alles im 2D-Rahmen trainiert ist und nicht 3D. Also ist irgendwie auch ganz interessant, ob die nächste Stufe sein muss, dass KI für Trainingszwecke einen Körper braucht, um physikalisch überhaupt abbilden zu können, wie Menschen reagieren, wenn sie zum Beispiel aus dem Flugzeug springen.
Ich habe mit Björn Omer, deswegen kam ich auf Stable Diffusion mal gesprochen, und der hat gesagt, im Prinzip geht es darum, dass man der KI das Sehen beibringt. Und das finde ich einen interessanten Aspekt. Also er hat auch erklärt, wie das funktioniert, dass man im Prinzip über Ausschlussverfahren der KI das beibringt. Also man zeigt ihr meinetwegen 10 Hunde und 10 Katzen und dann sagt man jedes Mal, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Und er erkennt im Prinzip, dass es eine Katze ist, weil es kein Hund ist. Ja. Also über so ein Ausschlussverfahren.
Ja.
Und das finde ich jetzt einen interessanten Aspekt. Also diese Vorstellung der KI, das Sehen beizubringen, bedeutet das tatsächlich, dass man dann diesen digitalen Raum brechen muss und eine Art von Körperlichkeit daran setzen müsste? Denkst du das?
Ich glaube schon, wenn wir wirklich langfristig Kontrolle haben wollen und wirklich langfristig auch Bilder erzeugen wollen, die dann wirklich immer realistischer werden und auch wirklich dann kontrollierbarer am Ende auch für uns werden. Ich bin natürlich nicht so tief in dem Training drin, aber ich glaube schon, dass das der nächste Schritt sein muss, um dieses Problem zu beheben, weil das können wir nicht. Also auch wenn wir jemanden haben, der nur 2D sein ganzes Leben sieht, dann kann der keinen 3D-Raum verstehen. Mhm. Also ist einfach nicht möglich.
So wie wir nicht 4D sehen können.
Genau.
Ja, interessant. Dann lass uns doch mal konkret drauf gucken, wie das bei euch vielleicht praktisch angewendet wird. Du hast ja schon gesagt, ihr seid auf jeden Fall in Europa, wahrscheinlich weltweit, die erste Firma, die das so macht, wie ihr das macht. Wie hat KI euren Arbeitsprozess geformt und wie ist euer Arbeitsprozess? Also wie setzt ihr KI konkret ein?
Also wir nutzen eine total breite Palette an verschiedensten KI-Tools. Also wirklich von den kleinteiligsten Sachen bis zu größeren Sachen. Aber es gibt auf jeden Fall nicht so diese eine KI, die wir benutzen und mit der machen wir dann einen Film. Also das ist so, es ist so ein Bild, das viele Leute haben von der Arbeit mit KI, gerade im Film und Kreativbereich. So, ja, die haben halt den Knopf gedrückt, dann kommt ein Film raus. Also so ist es überhaupt gar nicht. Es kommt ein bisschen drauf an, was wir machen, ob wir Animationen machen oder ob wir Realbild machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, unser Ansatzpunkt, auf jeden Fall das Skript, die Story, die dem Ganzen zugrunde liegt, also das Drehbuch, das ist bei uns auf jeden Fall aktuell immer noch komplett menschlich, weil das ist einfach noch das Beste. Und wir wollen auch wirklich das Beste, weil die Story muss am Ende ja so gut sein, dass sich alles darauf trägt. Das ist im Normalfilm so, das ist im Film mit KI genauso. Mhm. Also das ist wirklich so der Core. Und was wir dann machen eigentlich ist, wir machen auch ein Casting. Tatsächlich, aber halt kein Casting dann mit SchauspielerInnen für den Look zumindest, sondern wirklich wir generieren dann, okay, wie soll die Person aussehen? Kann jetzt im Animationsstil wie Dr. Leaf ein grüner Astronaut sein? Dass man sich überlegt, okay, wie sieht der aus? Was macht sein Charakter aus? Was ist wichtig, was der hat, damit der likable wird? Ja. Und bei Real genauso. Also wie können wir hier einen diversen Cast zusammenstellen? Mhm. Und wie sollen die Personen aussehen? Muss diese Person wirklich normschön und jung sein und sexy? Oder kann sie vielleicht auch eine alte Frau sein, die vielleicht mehr Erfahrung hat, das würde vielleicht mehr Sinn machen. Also das wirklich das machen und dann Casting dann zusammen veranstalten und dann noch entwickeln, okay, was ist der Stil des Films? Und dann, was wir dann eigentlich machen, ist so eine Art Storyboard. Und da, ab dem Zeitpunkt, da ist es, glaube ich, relativ ähnlich bei Animationen wie bei Realfilm. Also es ist auf jeden Fall mehr ein Animationsprozess als ein klassischer Shooting-Prozess. Also wir haben nämlich nicht diesen Drehplan, sondern eher Bilder, an denen wir uns entlanghangeln, wie wir diesen Film dann produzieren. Bei unserem aktuellen Horror-Short-Film Daisy haben wir auch 3 SchauspielerInnen geholt, die den ganzen Short gespielt haben. Mhm. Bei uns im Büro mit so, ich will es eigentlich immer nicht sagen, aber mit diesen Avatar-Rigs, dann kann sich das jeder vorstellen, mit der Kamera vorm Gesicht. Yeah. Und haben so quasi deren...
Wie Gollum.
Ja, deren Facial Expressions quasi mitgefilmt, später für den Lip-Sync, aber auch für die ganzen Gesichtsausdrücke, die sie eben haben, aber auch für das Acting, weil die können viel besser aufeinander reagieren, wenn sie das tatsächlich spielen.
Ja.
Und dann generieren wir die Bilder in unterschiedlichsten Technologien, die wir da benutzen, von Motion Transfer über Bild zu Video, über Video zu Video und haben am Ende dann das fertige Short, auf das wir dann eben aber auch nochmal die Gesichtsausdrücke und das Lip-Sync quasi nochmal transferieren.
Mhm. Wahnsinnig spannend. Und gerade in der Erstellung eurer Skripte und eurer Storyboards, im Detail quasi, nutzt ihr da auch KI? Ist es ein Sparring? Nutzt ihr das quasi für den Ideenimpuls? Oder versucht ihr das damit, die Ideen zu sortieren? Also wie setzt ihr da KI ein beim Storyboard quasi oder bei den Skripten?
Also bei den Skripten, da benutzen wir KI maximal als Sparringspartner, wobei Sparringspartner vielleicht ein bisschen großes Wort ist, weil das ist schon wirklich einer meiner größten Kritikpunkte an diesen LLMs auch. Die sind, ich weiß nicht, ob dir auch schon mal aufgefallen ist, aber die sind ja immer amazing idea. Tolle Idee. Ja. Richtig toll, dass
unkritisch
du fragst.
Wie sonst
genau.
Was.
Es ist nie ein, das hast du echt nicht gut gemacht oder was hast du dir dabei gedacht?
Born to serve.
Ja, genau. Und das ist aber, und Kreativität und geistiger und intellektueller Wachstum entsteht ja nicht, wenn dir jemand die ganze Zeit sagt, das hast du so gut gemacht, sondern du brauchst Kritik, um wachsen zu können und deine Story braucht Kritik, um wachsen zu können. Deswegen, also was ich da schon, also was wir da schon benutzen, ist schon so dieses Sparringspartner in großen Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, nehm die Perspektive von der und der Person ein und stell kritische Fragen. Mhm. Dass man sagt so, ja, und das ist so, oh krass, nee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das könnte ein Plothole sein, dass man das irgendwie macht. Also dafür nutzen wir das, aber mehr tatsächlich auch nicht. Und dann beim Storyboard, was wir da machen, wir skribbeln das so vor, also keiner von uns ist wirklich guter Zeichner, aber dass man das so vorskribbelt und so, hey, okay, so ungefähr soll das aussehen und das transferieren wir dann mit KI quasi in ein Bild, das dann auch wirklich für alle im Team ersichtlich ist, was mit dieser krakeligen Zeichnung gemeint ist.
Das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut, ne? Weil ich habe kürzlich ein paar Bilder gesehen, wie Zeichnungen von sehr kleinen Kindern übersetzt wurden in quasi ein KI-Modell, das übersetzt hat in eine Bildsprache und ich war erstaunt, also wie gut auch bestimmte Aspekte übersetzt wurden. Eine Sonne, die als nicht als das erkannt war, war eindeutig eine Sonne.
Voll.
Und so. Das ist echt verrückt. Was du beschreibst, ist ja eigentlich auch, dass super viele Kreativprozesse sind ja immer beim Entstehen eines Films eigentlich da. Also verschiedenste Kreativprozesse. Jetzt muss man sagen, der Einsatz von KI ändert unseren Kreativprozess ja auf eine Art. Weil da spielen ja auch die Zufriedenheit mit unserer Arbeit eine große Rolle. Also wir denken lange auf etwas rum, wir versuchen etwas zu arbeiten und am Ende steht das Ergebnis, das macht uns glücklich. Und dann gibt es aber auch das Gegenteil davon und das ist eher mit KI, dass sehr schnell diese Belohnungseffekte eintreten von wir haben jetzt, sehen was schon oder so. Wie hat sich dein Kreativprozess verändert durch KI?
Voll, also genau das, was du sagst, habe ich auch schon mal anders propagiert, weil das ist wirklich, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht bewusst, dass diese KI-Technologie halt wirklich diesen Suchtfaktor hat und auf jeden Fall Kreativprozesse umlenkt und vor allem total anders gestaltet. Ich glaube, was für mich und fürs Team total wichtig ist, ist, dass wir diesen kreativen Core-Part, wo man die Vision und die Idee entwickelt, ein Stück weit wirklich von KI isoliert. Wo man wirklich so ist, okay, was ist das, was wir erzählen wollen und was ist das, wo wir hinwollen und was ist der Core und worauf können wir uns einigen? Und wir müssen diese klare Vision und diese klare Haltung auch in der Bildsprache schon haben, bevor wir in die Arbeit mit KI gehen. Weil es ist genau das, was du sagst, wenn wir klassisch Filme produzieren, ist quasi langharte Arbeit und am Ende Belohnungspeak und du siehst, okay, geiler Film, jetzt sieht's richtig gut aus. Und mit KI ist es komplett umgekehrt. Du denkst dir so, ah, oh, ich habe diese Idee von irgendjemand, der auf dem Dorf wehnt. Ah, ich mach mal ein Bild, peak direkt am Anfang. So, das, niemals war das vorher so. In der Arbeit, wenn du kreative Arbeit hast, ist immer erst peak am Ende, am Anfang. Du musst durch die schlechte Phase gehen, du musst durch Kritik gehen, du musst dadurch gehen, dass dein Bild scheiße aussieht, bis es am Ende gut aussieht.
Und erst wenn der Color Grader drüber gegangen ist, dann denkst du, Hammer.
Genau. Also wenn du Glück hast, hast du einen Color Grader am Set, der sagt, so könnte es aussehen. Ja. Aber genau nicht. Also es ist halt wirklich komplett anders jetzt, sondern du hast die Peaks am Anfang und dann kommt die Ernüchterung erst und am Ende kommt dann nochmal der Peak. Wobei, da bin ich sehr gespannt, wenn es da Studien bald dazu gibt, ob sich der noch deckt mit denen, die man am Anfang hatte.
Yeah.
Deswegen wirklich, also mein Tipp total in der kreativen Arbeit, isoliert am Anfang von KI diese Vision und diese Idee entwickeln, bevor man dann wirklich da schon reingeht. Mhm. Und auch Storyboard, am besten wirklich schwarz-weiß, mega flat, dass man sich nur darauf konzentriert, okay, wo will ich eigentlich hin, weil sonst verliert man sich ultra schnell. Weil das, was da passiert im Kreativprozess, ist wirklich die Umkehrung von Serotonin und Dopamin in der Ausschüttung. Mhm. Und das ist jetzt einfach umgekehrt.
Mhm. Wie würdest du sagen, hat sich dein, wenn man das so sagen kann, künstlerisches Selbstverständnis vielleicht auch verändert dadurch? Also durch diese Erkenntnis. Versuchst du bestimmte Prozesse dann bewusster zu machen? Oder wie hat sich das sozusagen verändert? Also dieses Selbstverständnis, was Kunst ist und was die eigene Arbeit ist.
Ja, ist eine total spannende Frage. Also ich versuche, wie gesagt, eben genau diesen ganzen Ideation-Prozess und diese Idee und wirklich dieses, hey, was will ich eigentlich, davon zu isolieren und wirklich vor allem im menschlichen Austausch das zu machen, weil da macht es auch am meisten Spaß, ehrlich gesagt. Mhm. Also das ist einfach, ich kann jetzt natürlich den ganzen Tag mit KI eine Idee hin und her pingpongen, bis ich dann hoffentlich um 16 Uhr mal zufrieden bin damit und dann vielleicht noch eine Stunde damit bringe zu polischen. Oder ich kann mich einfach mit meinen KollegInnen oder FreundInnen zusammensetzen, einfach sagen so, hey, ich habe diese Idee, was denkst du davon? Ja. Lass uns mal einen echten sozialen Austausch gehen und dann gucken. Also ich glaube, dass das total wichtig ist und dass wir uns auch auf jeden Fall auch erhalten sollten, diese Core-Menschlichkeit, weil das KI wirklich dann auch als Werkzeug zu nutzen, diese Ideen umzusetzen und nicht zu sagen, okay, wie kann ich das jetzt möglichst gut automatisieren, sondern wie kann ich das bestmöglich erzählen mit diesem neuen Werkzeug und was für Möglichkeiten gibt es mir, die ich vielleicht vorher noch nicht hatte.
Ja, ist ja im Zweifel auch in sehr kleinteiligen Abschnitten des Kreativprozesses, dass man versucht, dieses... Ja, Sparring ist tatsächlich, ich sehe den Punkt, dass Sparring wirklich kein optimales Wort ist.
Ja, ich habe auch noch keinen besseren.
Aber es gibt irgendwie kein besseres. Aber das ist ja dann, also es kann ja sein, dass es dann in diesen Kreativprozessen sehr kleinteilig wird und wahrscheinlich muss man sich wirklich teilweise dazu zwingen, zu sagen, nein, ich nutze nicht diese Hilfe, Dinge zu sortieren, sondern ich sortiere es für mich selbst. Jetzt ist es so, du hast gerade schon angesprochen, dass ihr versucht, in euren Filmen etwas umzusetzen, was die Filmindustrie bis heute nicht schafft, also eine Art von eben, es muss nicht die Normschönheit sein, also dass man versucht mit Normen auch zu brechen und was umzusetzen, was realistischer ist, bezogen auf das Abbild unserer Gesellschaft. Jetzt ist es ja aber auch so, dass man ganz klar sagen kann, die Algorithmen der KI oder die KI an sich ist voreingenommen durch den Input, den wir ihr geben. Wie geht ihr damit um, mit sozusagen algorithmischer Voreingenommenheit?
Also absolut, also jeder, das muss man vielleicht einmal klar sagen, ich weiß nicht, ob das allen Leuten bewusst ist, jedes KI-Tool ist gebiased und oder missrepräsentiert die Welt, wie sie ist. Und das liegt daran, dass wir keinen einzigen Datensatz auf der Welt haben, der die Welt darstellt, wie sie ist. So den gibt es einfach nicht. Und das ist eine harte Aussage, die man aber wirklich, glaube ich, auch mal verstehen muss, dass es einfach das nicht existiert und deswegen logischerweise jedes KI-Tool gebiased ist und jedes KI-Tool hat ist halt voreingestellt auf den Datensatz, auf den es halt am Ende trainiert wurde. Dann muss man noch sagen, dass wir als NutzerInnen auch gebiased sind. Mhm. Also es gibt faktisch eigentlich niemanden, der objektiv die Welt sehen kann, wie sie ist. Vielleicht noch Wissenschaft, die sich dann hoffentlich da rausnehmen können. Aber auf jeden Fall ist das ist ein riesiges Problem. Deswegen die Antwort darauf ist, die Verantwortung verschiebt sich überhaupt nicht auf die Maschine, sondern sie bleibt genauso bei Menschen wie bei klassischen Produktionen auch. Ich habe es gestern auf einem Panel auch gehabt, weil ich mal gefragt habe, okay, wer hat hier White Lotus gesehen? Also eine Serie, die gar nichts mit KI zu tun hat. Und alle so, ja, haben wir gesehen, fanden wir richtig gut. In White Lotus gibt es keine einzige starke Frauenfigur. Und der Grund ist, dass das komplett von Männern produziert wurde. So, weil die auch gebiased sind und weil man da auch keine Frau reingeholt hat, die immer gesagt hat, also findest du alle Frauen hier sind repräsentativ dargestellt? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in meinen Freundeskreis gucke, ich ultra viele starke Frauen. Wie Frauen da dargestellt ist, überhaupt nichts, wie Frauen in meinem Umfeld da sind. Und deswegen, was wir dann auch versuchen, ist wirklich, und das versuche ich auch auf Bühnen zu propagieren, wirklich dieses, hey, wir müssen uns dessen bewusst sein. Und gerade weil bei KI kriege ich ja dann auch noch präsentiert einfach und habe dann so, okay, dieses tolle Bild von dieser super schönen, normschönen Frau oder diesem super schönen, normschönen Mann oder einer stigmatisierten Person. Ja. Da muss ich mich dann schon nochmal bewusst machen, okay, ist das das, was ich wollte? Deswegen eben dieses, was ich vorhin meinte, isolieren vorher und nachdenken, wen will ich eigentlich darstellen und dann nicht ablenken lassen von so einem glossy Picture. Und ist das wirklich auch das, was am besten zur Story passt? Und kann ich die Perspektive der Person überhaupt einnehmen? Weil das fällt natürlich mit KI einfacher jetzt auch, dass ich einen Film mache über eine schwarze Frau, die rassistische Erfahrungen hat. Ja. Kann ich es natürlich leichter machen, als wenn ich jetzt einen Film machen würde mit der echten Person, weil die müsste ich ja casten zumindest. Ja. Und dann könnte die mir am Set schon nochmal sagen, weiß schon, dass das nicht so eine gute Idee ist. Also ich bin jetzt zwar hier, weil ich das Geld brauche, aber es nicht so, aber das KI-Bild macht das natürlich nicht. Deswegen, da ist die Verantwortung dann noch mehr bei uns, wirklich zu verstehen, okay, das ist hier alles gebiased und wir müssen uns, wenn wir solche Geschichten erzählen wollen, was wir auch auf jeden Fall tun sollten, dann müssen wir uns aber die Leute dazu holen, die diese Erfahrungen haben, die uns auch beraten können und idealerweise aber auch im Team mitarbeiten und das mitentscheiden.
Aber das ist ein super Punkt, weil da habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Ich denke, wenn also es gibt ja auch das Gegenbeispiel sozusagen, wenn man jetzt an die KI denkt, die bei X mitarbeitet, dass die von Elon Musk für andere Gründe sicherlich mal da integriert wurde, aber anfängt, ihn zu korrigieren und ihn in eine andere Richtung zu drücken. Aber das Beispiel, was du beschreibst, ist ja wie eine Echokammer. Also wenn die KI gebiased ist und ich bin gebiased, dann lese ich das, dann ist es ja eine Bestätigung von dem, was ich ohnehin schon denke. Das heißt ja wirklich, dass die analoge Verantwortung ist, diese Überprüfung kann ja nicht immer durch dieselbe Person stattfinden, sondern im besten Fall müssen da mehrere Leute integriert sein.
Also absolut. Also das ist nur, weil ich Ethics und Bias Officer bin, heißt nicht, dass ich alle Projekte ethisch und biasmäßig betreuen kann, sondern es heißt, dass ich die Person bin, die sich die Leute dazu holt und organisiert, dass wir ein System haben, das das auffängt.
Ja.
Also weil auf jeden Fall, das kann nicht eine Person alleine machen.
Hast du andere Beispiele dafür, wo sozusagen dieser Bias bei euch in der Arbeit immer mal wieder eine Rolle gespielt hat?
Ich finde, glaube ich, ein schönes positives Beispiel, weil viele Leute haben ja auch immer direkt Angst vor der Verbotspeitsche, wie ich das immer nenne, wenn man über das Thema redet. Als wir unseren Kurzfilm The Barrier produziert haben, was so ein Sci-Fi-Kurzfilm ist über einen Elite-Soldaten, der von einer Wissenschaftlerin getrickt wird, eine Barrier zu überbrücken, die um die Erde geschlossen ist. Und der Plot-Twist ist am Ende des... Okay, den verrate ich nicht. Aber nein, also schaut euch an, das ist wirklich cool. Aber das Interessante war, wir hatten eben zwei Sachen. Wir hatten einmal diese Frau, die von außen quasi mit diesem Elite-Soldaten spricht, und wir haben den Elite-Soldaten an sich. Und dann war halt irgendwie auch so diese Frage beim Casting, okay, kann der Elite-Soldat weiß, blond und hot sein? So, soll das wirklich sein Ding sein oder sollten wir den anders machen? Mhm. Und dann war halt dieses, okay, und das ist eben der Punkt, bewusste Fragen stellen. Dann sind wir halt nach langem Überlegen und Recherchieren dazu gekommen, so okay, ne, der kann so aussehen, weil das auch einfach das abbildet, wie diese Person aussehen würde. Das ist einfach so, wenn man in so einem Programm drin ist, dann passt es. Dagegen die Frau, diese Wissenschaftlerin, die muss überhaupt nicht normschön, jung und 25 sein. Also die kann auf jeden Fall eine ältere Frau sein, die extrem viel Lebenserfahrung hat, und die muss auch nicht diese Beauty-Standards erfüllen. Ja. Auch wenn es das Einfache ist und das Schnellere gewesen wäre, okay, so ja, die ist einfach 25 und hot, weil das wäre auf jeden Fall das, was eher vorgegeben wäre. Ja. Und was eher so, das ist auch so, was man aus Science-Fiction-Filmen kennt. Ja. Und damit ist dann bewusst dagegen entschieden, das nicht zu machen. Aber man sieht eben da, okay, wir haben hier wirklich Optionen. Wir müssen nicht immer einfach Verbotspeitschen, wir dürfen nicht, sondern es geht einfach darum, sich bewusst Fragen zu stellen und die bewusst zu beantworten und dann diese bewusste Entscheidung zu treffen und sich nicht einfach mittreiben zu lassen.
Das Interessante finde ich eigentlich daran, dass diese Auseinandersetzung mit muss das so oder muss das nicht so, ist ja eine ganz neue Ebene für Kreativität eigentlich eröffnet. Also im Prinzip ist ja sonst dann, wenn man mit Normschönheit arbeitet beispielsweise, wenn man das Beispiel nimmt, ist es ja so, dass man, wenn man dann jemanden castet in diese Richtung oder die Rolle so besetzt oder diese Person so aussehen lässt, bestätigt man ja eigentlich nur seine eigenen Vorstellungen davon, wie andere Dinge sind. Das ist ja eigentlich eine Reproduktion von immer demselben Inhalt im Prinzip. Also so klingt es ja so, als ob man quasi dadurch eine neue Erkenntnis gewinnt und ein neuer Kreativprozess eröffnet wird.
Ja, auf jeden Fall. Es ist schon eine andere Art zu arbeiten. Es verlagert es halt so ein bisschen mehr auf die kreative Person. Ich meine, bei einem normalen Film hätten wir halt eine Castingagentur, die halt da auch beraten würde und machen würde. Und das ist halt schon, bei KI merkt man, das kann man ja nicht denyen. Es ist auf jeden Fall so, dass kleinere, agilere Teams die Sachen umsetzen können, weil sie halt einfach mehr machen können, genauso wie Technologien das davor auch schon gemacht haben. Ja. Und das sind auf jeden Fall auch neue Rollen, die quasi sich in diesen Teams finden müssen. Und das ist dann eine neue kreative Verantwortung, die bei jemandem liegt, der die vorher nicht gehabt
hat. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie eigentlich die Jobprofile bei euch sich verändert haben, beziehungsweise was für Jobs eigentlich entstanden sind, dadurch, dass ihr so arbeitet, wie ihr arbeitet.
Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass bei uns im Team oder beziehungsweise auch mit allen Kreativen, die wir zusammenarbeiten, die auch im Bereich KI was tun, ich finde, es passiert ein krasser Wandel hin zu Generalisten. Also wir haben weniger, das ist ja ein Trend, der sich schon abgezeichnet hat vor KI, schon in Digitalisierung haben wir gemerkt, okay, diese Hyperspezialisierung, die wir so aus den 80ern noch hatten und so, also wo wirklich die Leute wirklich dezidiert, das ist mein Bereich und das werde ich mein ganzes Leben lang machen und ich kenne mich da exakt sehr gut aus, das hat man ja schon gemerkt vor Jahren, dass sich das ändert, und KI befeuert das aber jetzt auch noch weiter. Es ist einfach, dass bei unserem Team ist keiner, der nur eine Sache spezifisch kann, sondern wir sind halt alle Leute, die wirklich Generalisten sind, die verschiedenste Sachen auch im Lebenslauf in den letzten Jahren gemacht haben. Und deswegen so dieses ganz Klare, der Albert macht jetzt nur das oder die Franny macht nur das, das gibt es irgendwie nicht mehr.
Ja.
Und das ändert sich auch immer mehr. Wir sehen ja auch, dass so eine klare Hinbewegung ist zu dieser Single Creator Economy, was ja auch was Ähnliches ist. Das ist auch eine Person, die viele Sachen kann. Und das ist, glaube ich, so die größte Änderung, die wir jetzt gerade auch in den Kreativbereichen sehen. Also es ist eher zuträglich, viel zu können und kommunizieren zu können. Also wie man es jetzt noch in Filmhochschulen sieht, dass Leute sagen so, okay, der macht Regie, ich mach Kamera, wir müssen eigentlich gar nicht miteinander reden, das ganze Studio. Am Ende setzen wir uns halt mal zusammen und sagen so, hey, wollen wir einen Film zusammen machen?
Ja.
Und das ist halt überhaupt nicht zukunftsgewandt.
Ja.
In meiner Vorstellung ist es auch nicht, wie ich idealerweise arbeite.
Das stimmt,
ich arbeite am liebsten so, dass die Person versteht, was ich kann, und ich verstehe am liebsten, was die Person kann.
Ja.
Nur so kann ich ja gut ein Team führen und auch gut koordinieren.
Ja.
Und das merken wir krass, dass die Bewegung eher dahin geht. Und darauf sind die Hochschulen, glaube ich, noch nicht so vorbereitet, leider. Und ich hoffe, dass das besser wird.
Du hast ja auch diesen Aspekt der Kommunikation angesprochen. Es ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass man Menschen hat, die in der Lage sind, die Dinge, die sie im Kopf haben, zu kommunizieren und zu formulieren, weil am Ende, wenn man mit KI arbeitet, kommt es auch auf den Prompt an. Klar muss man das auch dann bedienen, wie die Plattform oder wie die KI-Tools es irgendwie fordern oder wie das für die am besten ist, aber am Ende geht es ja schon darum, dass man auch lernt, Visionen zu formulieren und nicht in seinem stillen Kämmerlein quasi, genau wie wir gerade gesagt haben, du gibst dem Grader den Film und der macht es halt bombenmäßig, aber keiner weiß so richtig, was er da gemacht hat. Ja. Du musst es am besten vorher formulieren können.
Ja.
Ist das, weil du jetzt gerade explizit die Regie angesprochen hast, wie denkst du, dass sich dieser Job explizit verändern könnte, Regie, wenn KI ein Storyboard erstellen kann oder im Schnitt oder sogar beim Casting irgendwie mitwirkt?
Also ich glaube, dass gerade Regie, das ist ja am Ende die Person, die so die kreative Direktion haben soll. Und ich glaube, was sich für die jetzt gerade zumindest ändert, kann auch wieder in 3 Jahren anders sein oder auch in 3 Monaten, ist, dass man so eine Art Co-Akteur akzeptieren muss, eben weil KI halt einen Interpretationsfaktor hat. Aber das hat ja eine Kameraperson auch am Set. Also das ist so eigentlich ähnlich, nur dass du halt nicht dann zu der Kameraperson noch dreimal sagen kannst, ich habe es aber anders gesagt, weil am Ende ist halt so, das ist eine andere Art von Akzeptanz, die man haben muss, auch in der Anleitung von dem, was geht und was nicht geht. Im Idealfall ist es so, dass Regie auf jeden Fall versteht, okay, was kann die KI-Technologie, die ich hier gerade verwenden möchte, besonders gut oder schlecht und arbeite quasi in den Grenzen, die ich habe. Also statistisch ist ja eigentlich auch bewiesen, dass man am kreativsten ist, wenn man Grenzen auch gewiesen hat. Aber einmal das und vielleicht auch, dass man so eine Art AI Art Director daneben hat. Also jemand, der wirklich tief in der Technologie ist und sehr gut versteht und eben da Kommunikation zwischen dem Regiepart und zwischen der Umsetzung haben kann. Weil ich finde es auch gar nicht falsch, dass wir jemanden haben, der objektiv drüber gucken kann und gar nicht so tief drin ist in dem, ja, für KI sieht es jetzt gut aus, sondern jemand, der einfach sagt so, ja, aber NutzerInnen müssen das anschauen. Ja. Und ich finde nicht, dass es gut aussieht.
Ja.
Und ich glaube, dass das total wichtig ist, da jemanden zu haben, der das objektiv macht und dann aber jemanden dabei zu haben, der das übersetzen kann in Tech, das ist, glaube ich, so diese entscheidende Schnittstelle, die wir jetzt gerade brauchen.
Ja, was mich persönlich total interessiert, ist, wie ihr Audio nutzt, also inwieweit ihr KI bei der Arbeit an Audio einsetzt.
Ganz unterschiedlich. Also bei den Spacewalks zum Beispiel, das ist ja unsere Animationsserie, war die erste KI-Animationsserie weltweit, die wir da produziert haben. Und da hatten wir 2 SprecherInnen, einen männlichen und einen weiblichen. Und die haben wir dann quasi transformiert mit Tools, dass wir halt quasi verschiedene Stimmen am Ende des Tages haben.
Okay, ja.
Aber die SprecherInnen haben quasi dann für jeden Charakter wirklich so ein Character-Voice gehabt und wie die Art, wie die sprechen. Also die sind super unterschiedlich und haben die quasi dann transformiert, aber haben da eben quasi 2 SynchronsprecherInnen gehabt, die das gemacht haben. Dann bei Sound Effects ist es eine Mischung wirklich aus Library, aus selber Foley aufgenommen und auch teilweise bei 11 Labs dann gepromptet. Das funktioniert erschreckenderweise sehr, sehr gut.
Interessant.
Ja, gerade wenn man bei Atlas dann so die eine Sache nicht findet und dann sagst, okay, ich brauche einen Mann, der in Matsch fällt. Das geht dann, weil das ist jetzt irgendwie schon, ist vielleicht ein bisschen viel von meinem Kollegen zu verlangen, sich in Matsch zu schmeißen.
Ja, das stimmt. Weil meine Beobachtung ist schon, dass es irgendwie in allen Kreativbereichen unterschiedlich schnelle und unterschiedlich gute Entwicklungen gibt. Also so diese ganze Textgeschichte ist natürlich alleine durch die Chatbots irgendwie nochmal anders. Dann Film und Bild war lange so ein bisschen verlacht und dann auf einmal wird es super krass. Und Audio, muss ich ehrlich sagen, gibt es ein paar Dinge, die ich super krass finde. Also was Notebooks oder so kann, dass man irgendwie ganze Podcasts sich erstellen lassen kann und so. Das ist wirklich krass. Aber ehrlich gesagt, immer mit einer gewissen Limitation.
Ja.
Also Audio ist wirklich, scheint ähnlich wieder wie beim 3D-Sehen zu sein. Irgendwas ist da, was die KI nicht versteht. Gibt es irgendein Tool, egal aus welchem dieser Bereiche, wo du wirklich sagst, das beeindruckt dich am allermeisten?
Also ich glaube, am meisten nutzen wir auf jeden Fall 11 Labs, gerade für Stimmen, für Acting oder für Voice Transformation. Ich meine, so ein Tool wie Suno ist natürlich immer, macht natürlich immer Spaß für Meme-Songs, aber am Ende ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt dauernd da drauf gehen würde und mir dauernd einen Song machen würde, den ich jetzt heute wieder cool finde. Also ich glaube, am nützlichsten für uns in unserer Arbeit ist schon wirklich dieses 11 Labs, dass man das wirklich, dass wir damit arbeiten.
Ja.
Aber so wirklich ich gehe schon mit, also alle Tools haben gerade ihre Limitierungen. Wir müssen gerade wirklich gucken, wie arbeiten wir mit den Limitierungen, die wir haben. Und für uns ist es auch so, dass wir nicht unbedingt auf Teufel komm raus einen Film machen wollen, der 100% KI ist, sondern wir wollen KI da einsetzen, wo sie sinnvoll ist, wo sie gut ist und wo sie uns auch überzeugt und wo sie als Tool wirklich auch für uns kontrollierbar ist und lenkbar ist.
Ja, super wichtiger Punkt. Vielleicht nochmal zum Abschluss ein bisschen zu deinem Job, vor allem zu dem Ethics in deinem Jobtitel. Wie denkst du denn, gelingt es, dass Produktionshäuser, und da geht es ja auch darum, Produktionshäuser zu nennen, die, oder da geht es auch um Produktionshäuser, die nicht KI zwangsläufig in ihrer Arbeit integrieren. Wie kann man denn ethische Standards für KI-basierte Inhalte etablieren? Also es geht ja auch darum, dass man die kreative Freiheit nicht beschneiden möchte, aber wie etabliert man solche ethischen Standards?
Also, da kann ich gerne nochmal unseren Fair-Kodex reinbringen, weil das ist genau das. Das ist genau das, was wir machen wollen, mit gutem Vorbild vorangehen. Wir müssen nämlich nicht immer darauf warten, bis die Politik hinterhergekommen ist, ein Regelwerk zu entwickeln, weil das dauert aus leider, aber aus den richtigen Gründen natürlich auch länger, weil da viel diskutiert werden muss. Aber sowas wie unser Fair-Kodex, wo wir einfach vier einfache Regeln entwickelt haben, an die man sich halten kann. Und das eine ist, man promptet keine IP, und man kontrolliert den Output auf IP, also kein geistiges Eigentum, also keine Minions prompten, kein Harry Potter im Berghain, kein, was weiß ich, das ist, wenn ich als Artist respektiert werden möchte, also ich will, dass unsere Spaces respektiert werden als IP, dann muss ich andere IPs auch respektieren. Das zeigt, dass eben, dass man keine realen Menschen promptet, außer man hat ihre Zustimmung und diese Menschen sind aufgeklärt, was das bedeutet, ob ihre Daten wo gespeichert werden, ob man was trainiert oder wie auch immer. Also das ist total wichtig, dass man darauf achtet, dann, dass wir keine Stile prompten, die mit Brands oder mit KünstlerInnen assoziiert sind, also keine Filme in Wes Anderson-Stil und so weiter und so fort, weil auch da wollen wir ja respektiert werden als KünstlerInnen und dann eben dieser große Punkt, dass man den Output of Bias kontrolliert und da wirklich auch drauf achtet und dass es einem bewusst ist und so die fünfte Regel ist eigentlich dieses so create in good faith. Also, dass man wirklich sich bewusst ist, welche Technologie nutze ich da gerade, was mache ich hier und würde ich das auch vor fünf anderen Leuten machen. Und ich finde, irgendwer hat es letztens zu mir gesagt, das fand ich so einen schönen Satz, dieses, dass man sich immer bewusst ist bei kreativen Entscheidungen oder auch mit KI oder ohne, man muss sich immer vor Augen halten, würde ich das machen, wenn ich weiß, dass ein Journalist, der mir negativ gesinnt ist, morgen darüber berichtet, würde ich das immer noch durchziehen. Und das ist für dich eine so gute Regel, weil dann ich mir so, okay, weil natürlich, der kann immer was Schlechtes sagen, aber ich so, okay, wenn ich aber dann gut damit bin und weiß, was ich darauf sagen würde, dann kann ich es machen. Und wenn ich das aber, wenn ich da schon zögere, dann lieber die Finger davon lassen.
Ist mega gut. Ist ein bisschen wie, stell Dinge nur ins Internet und frag dich dann, wenn du Bundeskanzler wärst, würde man in 20 Jahren mal wieder rausholen dir vor die Nase halten.
Ja.
Super spannend. Das ist eben das, also das ist ja aber ein bisschen eine Limitierung des kreativen Prozesses, weil Kreativität ist ja auch immer Kopie auf eine Art. Also wenn du zum Beispiel sagst, wir wollen den und den Stil nicht übernehmen, empfindest du das als eine notwendige Limitierung des Kreativprozesses oder fühlst du dich dadurch gar nicht limitiert?
Ich fühle mich dadurch gar nicht limitiert, weil natürlich, also man kann ja auch drüber streiten, es gibt keine neuen Ideen. Ne? Ja. Das ist so, ich glaube, Terry Pratchett hat das ja auch gesagt, weil der hat ja auch so einen Harry Potter Vorleger geschrieben und der war auch so, naja gut, Fantasy ist halt so ein Pott, da schmeißt jeder was rein, jeder nimmt was raus am Ende, naja. Also,
am Ende gibt es auf jeden Fall Elfen.
Ja, genau. Nee, aber so wirklich neue Ideen existieren ja nicht, weil wir Menschen lassen uns immer inspirieren von anderen Menschen. Wenn mir jetzt zum Beispiel das Werk von Wes Anderson extrem gut gefällt, so, dann muss ich aber nicht prompten, Film im Stil von Wes Anderson, sondern was ich dann eigentlich tun sollte, ist mich hinsetzen und überlegen, was an Wes Anderson inspiriert mich so krass, dass ich irgendwie was einbinden möchte, was ich von dieser Person gelernt habe. Und dann kann es ja zum Beispiel sein, dass man das Centric Filmmaking einfach richtig cool findet für eine spezifische Szene. Und das hat ja Wes Anderson nicht, das gehört ihm ja nicht, dass man das macht. Aber dass man dann wirklich sagt, okay, ich verstehe, was mich an dem Shot interessiert. Und jetzt überlege ich, warum ich das in meinem Film brauche und was ich da mache. Und dann, das ist ja dann was anderes, weil das ist dann wirklich Inspiration und Verstehen, was mich inspiriert hat, das in meine Kunst einzubinden. Und das darf ich ja auch in der normalen Welt, aber mit KI, genauso wie ohne KI, darf ich natürlich keine Urheberrechtsverletzung begehen.
Ja. Für einen Wes Anderson-Film müsste dann noch Edward Norton auftauchen.
Genau.
Das kann man ja auch verhindern.
Ja.
Wenn man jetzt die Perspektive wechselt, ihr etabliert diesen ethischen Kodex, ihr arbeitet danach, aber es gibt ja dann den Perspektivwechsel. So wie du vorhin gesagt hast, der Regisseur muss im Zweifel sagen, hey Leute, ihr macht das für Menschen, die müssen das verstehen. Denkst du, dass Medienkompetenz eine entscheidende Rolle spielt, wenn jetzt KI immer mehr in den Prozess des Filmemachens integriert wird? Also denkst du, dass die Medienkompetenz ausreicht, um, weiß ich nicht, mit dieser neuen Stimulierung, die durch KI irgendwie kommt oder mit den neuen Infos, die durch KI kommt, oder den neuen Möglichkeiten, dass die Medienkompetenz, die wir haben in der Gesellschaft, ausreicht, um mit dieser Konfrontation umzugehen?
Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das auch vor KI hatten. Also Medienkompetenz ist leider echt ein Thema, das wir schon so lange verschlafen. Und jetzt schreien wir irgendwie danach, okay, jetzt brauchen wir irgendwie KI-Content, der geflaggt wird. Es muss überall KI-Content dabei stehen. Wo ich mich frage, also was bringt das und was heißt es denn? Mhm. Weil KI-Content zu flaggen als KI-Content bringt gar nichts. Und der Grund ist, dass die Technologie zu kleinteilig ist. Also das ist, in der Theorie würde man sagen, okay, wenn das Bild komplett KI generiert ist, dann flagge ich das. Die Wahrheit ist aber ja, dass einfach die Plattformen automatisch in den Metadaten erfassen, dass es KI ist. Oder man ist so verunsichert, dass man sagt, okay, ich habe das irgendwie KI benutzt, um den Sonnenschirm im Hintergrund mit dem Touristen rauszumachen. Ich nenne es einfach KI-Content, weil ich habe das mit KI weggemacht. Mhm. Aber das bedeutet halt überhaupt gar nichts. Also ich hatte das tatsächlich auch mit einem Foto, wo ich bei 13 Fragen war, das habe ich bei LinkedIn gepostet, yeah. Da wurde das als KI-Content geflaggt. Und ich so, hä? Ich war da, ich habe da diskutiert, ich stand da. Und der Grund ist wahrscheinlich, dass der Fotograf ein Staubkorn mit Generative Fill rausgemacht hat, ja, aus diesem Bild. Das ist so ein gutes Beispiel dafür, das zeigt, dass uns das nirgendwo hinbringen wird. Ja. Ich glaube, was wir halt eigentlich brauchen, ist halt wirklich wahrscheinlich eine Verifizierung von echtem Content. Eine Art von wirklich, dass es eingebrannt ist in die Metadaten, das war eine echte Kamera, die an dem Tag da war und da ein Foto gemacht hat. Dass wir eher so dieses Medienkompetenzthema im Sinne von Fake News lösen, was ja da einmal dahinter steht. Und das andere ist halt so, bei dem Thema Medienkompetenz reden wir halt jetzt immer drüber, okay, was können wir in der KI-Technologie regulieren, was können wir da machen? Das Ding ist aber halt, wofür wir ja eigentlich Angst haben, ist ja eben Fake News, Hassrede. Ja. Und die ganzen Fake News. Und das ist aber was eigentlich nichts mit der KI-Technologie zu tun hat, sondern eigentlich mit den Plattformen, auf denen wir die konsumieren. Und diese Plattformen müssen aufhören, sich wie Autobahnen zu benehmen, wo wir die Autos den Content draufschmeißen, weil die sind keine Autobahnen, sondern das sind Algorithmen, die uns das empfehlen. Und das ist ja die eigentliche Gefahr. Und das ist das Thema, das dem zugrunde liegt, über das wir eigentlich diskutieren sollten. Weil ob ich die Fake News jetzt selber aufnehme und erzähle, was, keine Ahnung, Alice Weidel Gutes für Deutschland tun kann, hust, hust, oder ob ich das mit KI mache, ist dann eigentlich egal. Sondern es ist halt der Algorithmus, der das befeuert.
Das stimmt. Hast du das Gefühl, dass, also wirklich viel, das ist auch ehrlich gesagt eine Sache, die in dem Podcast immer wieder auftaucht, wirklich viel Aktion gibt es nicht dagegen, guckst du trotzdem hoffnungsvoll oder kritisch oder, weiß ich nicht, neutral in die Zukunft, wenn es um das Verhältnis zwischen Kreativität, KI und dieser Medienkompetenz geht?
Auf jeden Fall kritisch, weil es gibt, wie bei jedem Werkzeug, das es gibt, gibt es Möglichkeiten und Chancen, und KI ist auf jeden Fall was auf jeden Fall viel von uns abverlangt. Die Entwicklung ist sehr, sehr schnell. Wir müssen darauf achten, uns gegenseitig auch abzuholen und mitzunehmen auf dieser extrem schnellen Reise und auf der Reise auch zu analysieren, okay, was ist Hype, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir weiter kreative Core-Prozesse lernen, dass wir an Schulen, an Unis wirklich selber kreative Konzepte schreiben und nicht einfach das mit KI machen lassen, weil das wird uns auch nicht glücklich machen, das wird uns auch abstumpfen lassen. Also dieses Core zu erhalten, wirklich sagen so, hey, das ist das, was Kreativität im Kern ist und das ist das, was du dann mit KI machen kannst, das sehe ich auf jeden Fall kritisch. Und wenn ich könnte, würde ich eigentlich jede Woche in irgendeiner Schule und irgendeiner Uni und irgendwelche Talks geben, wo man genau darauf achtet, ja, und genau das macht, weil da kann ich jetzt nicht hier sitzen und sagen so, ja nee, das wird schon alles klappen, weil das wird es nicht, wenn wir es nicht in die Hand nehmen.
Ja. Denkst du, es gibt was künstliche Intelligenz, nicht nur im kreativen Prozess, aber was künstliche Intelligenz nicht können wird? Ich habe jetzt gerade gedacht daran, vielleicht kannst du mir das sogar erklären, das interessiert mich sehr. Warum kriegt die KI eigentlich keine, oder hat sie lange damit gestruggelt, Hände zu machen bei der Bildgenerierung oder Augen anständig hinzukriegen, dass man als Mensch davor sitzt und sich denkt, hä, warum sind die Hände so, warum hat der 6 Finger, warum hat der 3 Finger, was ist da los? Also das wäre die erste Frage, daran knüpft eine andere noch an.
Okay, also am Ende ist es Training und Datensatz. Und ne, das
aber
ist
wenn
so
die Brust perfekt ist, wenn ja, der Fuß ist perfekt, das Gesicht sieht aus wie ein menschliches Gesicht, aber die Hand hat 6 Finger.
Ja, also ich meine, bei der Brust ist natürlich auch so, okay, das ist so, da liegt auch der Fokus nicht drauf, aber wir Menschen, also Gesicht ist natürlich krass, also wir erkennen ja sogar ein Autos Gesicht, weil wir als Menschen psychologisch so drauf gepolt sind, in allem Gesichter zu sehen, weil das ist ja das, was uns irgendwie ausmacht. Deswegen sind wir auch da ultra, ultra kritisch und das ist ja dieser Uncanny-Effekt, also je näher etwas an einem echten Menschen ist, desto schneller strafen wir es ja ab und je weiter entfernt ist, wie bei einem Auto sind wir so, ja, nee, passt, ist ein Gesicht. Und dann aber so, wenn irgendwie so die Nase leicht schief ist und das Auge links runden, bist du so, nee, das ist jetzt kein Gesicht mehr, das finde ich gruselig. Also das ist so genau dieser Effekt. Deswegen, da sind wir natürlich ultra kritisch und schauen sehr, sehr genau hin. Bei Händen fällt es uns natürlich dann auch irgendwie relativ schnell auf. Aber ja, es ist auf jeden Fall Training und halt vor allem, das nennt man dieses Jahr Text-Bild-Pairing, das ist halt dann nicht genau genug oder da wurde nicht gut genug drauf trainiert, sondern es war erstmal, okay, wir machen Fotorealismus und ob das anatomisch korrekt ist, das machen wir dann im nächsten Schritt. Also das ist so, das muss quasi dann nachgelegt werden im Training, damit es jetzt gut aussieht. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo das ja kaum noch passiert.
Ja, das muss man sagen. Das ist nämlich genau der Punkt. Das ist die Frage, auf die ich hinaus wollte. Das hat die KI überwältigt. Die Augen sehen inzwischen wirklich okay aus, selbst in videogenerierten Inhalten. Denke ich manchmal, krass. Also das ist ein echt menschlicher Gesichtsausdruck von Angst, von erschreckt sein. Wenn die KI das lernen kann in so kurzer Zeit, gibt es was sie nicht lernen kann?
Ja, also Bewusstsein und echte Empathie, sozialer Austausch, das sind, glaube ich, die Sachen, die wir jetzt gerade lustigerweise schnell zuschreiben, was sich, glaube ich, für viele Jugendliche auch gerade so anfühlt oder auch Erwachsene, ehrlich gesagt.
Psychologisieren quasi.
Genau, die ja wirklich, also da war ich gestern hier auch auf einem Panel, wo auch gezeigt wurde, wie viele Menschen das schon als TherapeutInnen nutzen und als beste FreundInnen-Ersatz und so. Und das ist halt nicht echt. Das ist keine echte Empathie und das ist keine Resonanz, weil wenn wir beide uns unterhalten, dann hast du deine Erfahrung, ich habe meine Erfahrungen und wenn ich dir eine Sinnfrage stelle, dann kannst du die mir auch aus deiner Erfahrung beantworten, was du erlebt hast in deinem Leben. Das kann eine KI nicht, die simuliert das halt. Die Frage ist halt, ob uns das als Menschen nicht egal ist, wenn das einfach nur simuliert wird, also weil es egal ist, ob das da ist oder nicht.
Weil der Effekt da ist quasi.
Genau. Das ist auch was ich persönlich gruselig finde, wenn das für Leute so ist, weil ich denke mir auch, man muss sich das schon vor Augen halten, okay, das ist keine Empathie, das hat kein Bewusstsein, es will nichts tun, es macht nur was, weil du einen Prompt reingegeben hast, ob der jetzt Text, Bild oder whatever ist. Also das hat KI auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht in 20 Jahren in der Transformer-Logik zitiert, wo sie das dann hat. Aber das ist auf jeden Fall nicht greifbar und wissenschaftlich auch nicht ein Thema, dass es wirklich ein Bewusstsein hat. Und das ist aber witzigerweise das, was, glaube ich, so am meisten gerade gedacht wird. So dieses, ja, das erinnert sich an Sachen. Oder jetzt auch bei VO3 mit diesen Clips, so dieses so, oh mein Gott, wir sind nicht echt, wir sind alle im Prompt, warum sind wir hier? Wo jetzt ja alles viral geht, gerade diese Clips und alle so, oh mein Gott, stell dir vor, wenn diese Act das Bewusstsein haben, so werden sie halt nicht. Sie haben halt kein Bewusstsein.
Ja, Wahnsinn.
Es ist Statistik in the end.
Das ist damit hast du ja quasi schon begonnen. Das ist der perfekte Abschluss. Das ist ein anderes Wort für Statistik.
Ja.
Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Es hat großen Spaß gemacht, war sehr interessant. Herzlichen Dank für die Zeit.
Danke dir.
Das war's mit dieser Folge vom Republicast. Schön, dass du dabei warst. Noch mehr Gespräche mit spannenden Menschen, mit denen ich auf der Republika 2025 in Berlin gesprochen habe, hörst du in den anderen Folgen dieses Podcasts. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch und lass gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Jonas Ross und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.